Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, die Verse 15 bis 22. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Ich möchte zu Beginn noch beten. Ja, lieber Vater, im Namen Jesu, danken wir dir jetzt für diesen Abend. Wir danken dir für die Freiheit, dass wir zur Bibelstunde zusammenkommen können, dass wir uns unter dein Wort stellen, dass wir uns neu ausrichten dürfen, dass du uns durch dein Wort verändern möchtest. Und so bitten wir dich, dass du uns offene Herzen schenkst, dass dein Wort Frucht bringt. Dafür danken wir dir für diese Zusage. Wir möchten dich bitten für unseren lieben Bruder Rainer Wertz, dass du ihn segnest jetzt in dieser Stunde, wenn er uns dein Wort auslegt. Schenk du ihm Vollmacht und Weisheit, das zu sprechen, was du auch haben möchtest. Darum bitten wir dich. Hab Dank, Herr. Amen.
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Sie tun müssen, wenn Sie am Bayerischen See unterwegs sind und Sie sehen mindestens 90 Mal orangefarbenes Licht in schneller Abfolge natürlich dann blinken am Ufer. Das ist die Sturmwarnung. Das heißt, wenn Sie mit dem Segelboot oder sonst einem Boot unterwegs sind, Ruderboot, dann heißt es möglichst schnell ans Ufer oder zumindest eine windgeschützte Stelle aufsuchen. Ich habe ja kaum Seglerfahrung, eigentlich 0,0. Ich war mal 2-3 Tage auf dem Bodensee unterwegs, aber mehr oder weniger als Ballast, der nach links oder rechts gehen musste und den Anweisungen des Kapitäns eigentlich treu Folge geleistet hat. Also kann man sagen, null Seglerfahrung. Aber auch der Bodensee kann einen in Gefahr bringen. Das passiert immer wieder, man wird es gar nicht denken. Und 2011, da war eben, Bodensee ist ja zum Teil auch bayerisch, da war eben so eine Sturmwarnung und es war eine geübte Langstreckenschwimmerin, weiß nicht, ob sie an der Olympiade teilgenommen hat. Jedenfalls, sie sagte, naja, was soll mir hier an diesem Seechen schon passieren? Ich bin ja nicht im Atlantik, ich bin ja nicht im Mittelmeer, nicht in der Nordsee. Da schwimme ich zur Not immer ans Ufer. Aber es kam ganz anders. Sie ist wirklich auf dem Bodensee durch diesen starken Sturm oder gar Orkan in Seenot geraten. Und die treuen, tapferen Schweizer, also ein Schweizer Ehepaar, die haben sie irgendwie gerettet. Und das war ihr dann doch eine Lehre. Und der fünfte Teil der Endzeitrede Jesu, mit dem wir heute Abend uns beschäftigen, der hat es auch mit einem Warnzeichen zu tun. Allerdings blinkt es nicht 90 Mal, sondern es ist mehr oder weniger ein ganz, ganz großes, letztzeitliches, endzeitliches Warnzeichen, der Gräuel der Verwüstung. Aber für die, die dann leben und das missachten, kann das oder ist das lebensgefährlich, das zu tun. Ich muss sie wieder mit in die Spur nehmen. Und natürlich, weil die Konferenz wieder gewechselt hat oder schon 2-3 Konferenzen ins Land gegangen sind, uns alle wieder ein bisschen auch ins Boot holen, was diese Endzeitrede betrifft. Und ich will das kurz tun, damit wir den Faden aufnehmen. Ist ja immer schwierig, bei so einem kompakten Text dann sozusagen irgendwo hineinzuspringen und den Faden nicht zu haben. Also wenn es einen großen hermeneutischen Auslegungsgrundsatz gibt, dann heißt Kontext, 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 Kontext. Ja? Was man mit verzerren und herausgerissenen Zitaten tun kann, das erleben wir jeden Tag mehr oder weniger in der Presse und auch im Fernsehen. Da kann man die Dinge so oder so darstellen, ja. Wenn man immer nur Auszüge bringt, dann kann man auch eine Gesamtaussage eines Menschen ganz schön entstellen. Also noch einmal hinein, um die Spur aufzunehmen. Wir sind unmittelbar vor der Vollendung des irdischen Dienstes unseres Herrn. Und wir haben schon mehrfach jetzt gesagt, die letzte Woche, die letzte irdische Lebenswoche Jesu hat es in sich. Am Sonntag, am Palmsonntag, so sagen wir, ist er eingezogen in Jerusalem. Er hat nochmal den Tempel aufgesucht, nochmal ein letztes großes Zeugnis gegeben. Am Dienstag dieser letzten irdischen Lebenswoche Jesu hat er den Tempel zum letzten Mal betreten und dann auch verlassen. Und beim Auszug, und vielleicht auf dem Weg nach Bethanien oder an eine Übernachtungsmöglichkeit in Gethsemane, hat er dann auf dem Ölberg, wenn Sie in Jerusalem schon waren, wissen Sie, wie man da wunderbar auf den Tempelberg blicken kann, auf dem Ölberg diese große Endzeitrede gehalten auf Fragen der Jünger. Am Donnerstag war dann das Abendmahl, am Freitag die Kreuzigung, das eigentliche, während die Passalämmer im Tempel geschlachtet wurden, wurde das Passalamm Gottes am Fluchholz auf Golgatha zu Tode gebracht. Und dann haben wir am Sonntag die Auferstehung. Jesus beantwortet mit der Endzeitrede Dienstagabend eine Doppelfrage der Jünger, und es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Erstens, wann wird der Tempel zerstört? Der stand ja noch, vielleicht sind wir jetzt im Jahr 30. Wann wird der Tempel zerstört und welche Zeichen zeigen uns das an? Und die zweite Frage, die bezieht sich nicht auf das erste Jahrhundert, sondern auf die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wann ist das Ende der Welt, wird meistens übersetzt. Aber es geht nicht um das Ende der Welt, sondern um die gegenwärtige Weltzeit, die ein bestimmtes Gepräge und Charakter hat. Fremdwort, wann ist das Ende des Äon, des Zeitlaufs, dieses Zeitabschnittes? Oder mit anderen Worten, wann kommt das Reich Gottes? Und welche Zeichen zeigen uns das an? Und es ist wichtig, dass wir dieses prophetische Wort ernst nehmen. Ich habe es ja auch am Sonntag in der Predigt, wo ich genau am anderen Ende der Bibel sozusagen war, gesagt, dass gerade die proto- und eschatologischen Aussagen sehr wichtig sind. Ein Ausleger hat gesagt, es gibt kein Evangelium ohne Eschatologie, ohne die Lehre von den letzten Dingen. Natürlich, es geht hier vor allem um die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn Jesus nicht wiederkommen würde, in Macht und Herrlichkeit, wenn es kein Reich Gottes gäbe, keine ewige Gerechtigkeit, die da eingeführt wird, warum sind wir dann hier Christen? Verstehen Sie? Also es ist, und mit der Wiederkunft Jesu Christi hängen natürlich viele Fragen zusammen. Wie kommt das Reich Gottes? Wir haben jetzt nicht die Zeit dazu, das im Einzelnen zu beleuchten, aber es gibt ja da verschiedene Modelle, auch bei den Bibeltreuen. Die einen sagen, das Reich Gottes kommt, indem wir missionieren und evangelisieren, und irgendwann wird die ganze Welt so weit sein, dass Jesus sozusagen von fast allen herzlich begrüßt wird. Die anderen sagen, nein, das ist mehr so dieses prämillennialistische Modell, das wir hier auch haben. Nein, es wird eigentlich aufs Ganze gesehen in der Welt immer dunkler und schlimmer, und in der dunkelsten Stunde, da kommt der Herr und bringt die große Wende. Ja, gibt da noch ein drittes Modell, den sogenannten Amillennialismus, das war auch die Lehre der Reformatoren, aber das mag uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Es ist aber wichtig zu wissen, die Zukunft ist bestimmt von Gott und es geht dem Herrn Jesus entgegen und wer weiß wie bald. Und mein Gebet vor dieser Stunde war, ob Sie alle Einzelheiten sich merken können, ich weiß nicht, nicht mal ich kann das, und viele von Ihnen haben sich auch damit schon beschäftigt, da war ich noch gar nicht geboren. Adelheid Schröder stellte sich gestern bei der Seniorenkonferenz vor, sie ist 1974 schon auf der Langensteinbauer Höhe. Ja, da bin ich noch im Fußball hinterhergesprungen und habe vom Glauben gar nichts gewusst. Ja, also ist klar. Aber das eine ist wichtig, dass wir Prophetie auch sehen, dass wir wach werden. Und nicht so weiter schlafen vielleicht, wie es jetzt der Fall ist. Wach auf, es ist wirklich letzte Zeit. Und Jesus nennt uns ja die Endzeitzeichen, dass wir aufwachen. Werner Gitt, er ist ja Informatiker und war Professor bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und hat den Fachbereich Informationstechnologie bis zu seinem Ruhestand 2002 geleitet. Er hat einmal die Wichtigkeit der Prophetie, typisch natürlich mathematisch, naturwissenschaftlich versucht darzulegen, und er hat nachgezählt, und nach seinen Angaben sind bereits, was schätzen Sie, wie viele Prophetien erfüllt? Da müssen wir schon mal etwa eine Ahnung haben, wie viel es gibt, gell? Das ist schon eine schwierige Frage. Ich sage es Ihnen, also jetzt nach Werner Gitt, 3268 Prophetien wären bereits erfüllt. Er nennt als die bekanntesten etwa die Zerstreuung des Volkes Israel, das ja im 5. Buch Mose schon im Fluchkapitel, im 28. Kapitel angekündigt ist. Oder eben auch die Rückführung, die zum Beispiel in Jeremia 16, 14 und 15 prophezeit ist und die spätestens seit 1948 mit der Staatsgründung Israel einen wichtigen, gewaltigen Erfüllungsschritt gemacht hat. Dann ist natürlich die Geburt in Bethlehem prophezeit. Micha 5, Bethlehem. Dann ist Jesu Tod prophezeit. Sogar die Einzelnen, sie werden ihn kein Bein zerbricht. Denken Sie an Psalm 22, denken Sie an Jesaja 53, denken Sie an Daniel 9, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wo der Fürst, der Messias weggetan wird in den Jahrwochen. Ja, die dabei waren, ein paar waren dabei und haben es auch überlebt und sind jetzt auch an der Seniorenkonferenz. Können Sie sich vielleicht noch erinnern? Alles erfüllt. Also insgesamt 3268 Prophetien. Und da hat nun mal die Wahrscheinlichkeit hochgerechnet, wie wahrscheinlich das ist, dass das alles zufällig so gekommen ist. Und die Zahl ist 1,7 mal 10 hoch minus 984. Also um das deutlich zu machen, ich muss auch erst überlegen, was soll denn das sein? Also das ist 0,0000 und da kommen fast 1000 Nullen und dann kommt 1,7. So klein ist die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist Prophetie eben auch wichtig, dass wir nicht nur mit der Stange im Nebel umherstochern und keine Ahnung haben, was auf uns zukommt, sondern das stärkt den Glauben. Alles hat sich so erfüllt. Also wird sich das, was Gott gesagt hat, was noch kommen wird, auch so erfüllen. Insbesondere die wunderbaren Zusagen, dass wir bei ihm sein werden, dass er Wohnungen zubereitet und dass er uns zu sich nimmt und all diese Dinge. Ja, also zwei Zeiträume sind in der Endzeitrede angefragt worden. Es geht um die Zeit der Zerstörung des Tempels. Endzeit im ersten Jahrhundert und es geht um das, was wir eigentlich unter Endzeit verstehen, die Endzeit jetzt 20. 21. Jahrhundert. Und wir haben dann viel Zeit darauf verwendet zu sagen, wann hatten die Endzeit begonnen, jetzt im 21., 20., 19. Jahrhundert und da sind wir auf die Zahl 1882 gekommen. Können Sie sich noch erinnern? Dann waren die ganzen Aliyot, die ganzen Einwanderungswellen und mit der Einwanderung, mit Beginn der Rückführung, so sagen die Propheten, beginnt die Endzeit und die geht jetzt auch schon 100, so schnell kann ich gar nicht rechnen, fast 130, 133 Jahre. Also das ist ein langer Zeitraum und dann haben wir auch gesehen, wie die ganzen Zeichen, die Jesus in seiner Endzeitrede nennt, in dieser Zeit zunehmen an Intensität und wie eigentlich fast alles schon erfüllt ist. Es fehlen noch ein paar Himmelszeichen, man kann sagen, es kann noch an Intensität zunehmen. Aber das Erstaunliche war, und da sind wir so ein bisschen stehen geblieben, man kann sagen, unser Herr kann wirklich bald kommen. Ja, man muss sagen, die Endzeitzeichen deuten darauf hin, die Wiederkunft Jesu Christi steht unmittelbar bevor. Wenn ich jetzt könnte, würde ich eine Posaune blasen oder einen Schofarhorn, ich kann beides nicht. Es müsste ihn durchs Mark fahren. Was ist dann eigentlich? Wenn wir eine Stelle sagen, die man selber so bei der Vorbereitung bekommt. Ich sage es mit meinen Worten. Ihr Narren, was sammelt ihr euch Schätze zur Zeit des Endes, wo doch das Ende aller Dinge unmittelbar bevorsteht? Das ist manchmal eine Konsequenz. Ob das 10, 20 oder 50 Jahre sind, ich wiederhole es immer wieder. Wir rechnen nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist unmittelbar bevorstehend. Wir haben insbesondere auch bei den Endzeitzeichen gesehen, so innere Kennzeichen, die Anomia, die Gesetzlosigkeit und das Erkalten der Liebe. Wir haben aber auch die weltweite Evangeliumsverkündigung gesehen und da habe ich ihn ja von informierter Stelle aus USA, da kann man das verschieden betrachten, müssen alle Sprachgruppen und alle Dialekte Teile der Bibel übersetzt bekommen haben oder müssen sie alle zumindest mit der Evangeliumsverkündigung erreicht sein. Aber wie auch immer, die Brüder, die das in den USA eben versucht haben zu ermitteln, die sagen, die gehen sehr stark von den Übersetzungen aus und die sagen, im Jahr 2020, da könnte man es geschafft haben, dass wirklich eigentlich jeder Mensch zumindest das Neue Testament in seiner Sprache lesen kann. Das heißt ja nicht, dass jetzt 2021 das Ende kommt. Ich sage nur, es ist dann eben auch erfüllt und wir merken, wie die Dinge immer näher herbeikommen. Und jetzt haben wir den Gräuel der Verwüstung und mancher mag schon sagen, ach du Schreck, hoffentlich überstehe ich die Bibelstunde ohne Albträume heute Nacht. Und wir müssen einfach ein bisschen in den Text hineingehen und müssen auch die geschichtlichen Fakten uns anschauen. Wir haben schon beim Daniel-Buch letzte Woche gesagt, manche Dinge, die sind so einfach in der Bibel. Der Herr ist mein Hirte, er versorgt mich, er führt mich zu frischen Wassern. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und wunderbar, oder ich gehe hin, euch wohnen, und sehr einfach. Aber dann gibt es auch Passagen, die sind nicht ohne weiteres zu verstehen. Und warum hat Gott das so gemacht? Es ist, wir haben das schon letzte Woche gesagt, es ist auch Ausdruck der Liebe, dass ich mich darum mühe, Gott zu verstehen und grabe. Wenn mich wirklich was interessiert, beschäftige ich damit. Ich weiß nicht, ob Sie ein Hobby haben. Ob Sie vielleicht Modelleisenbahn spielen zu Hause oder Segelflieger oder Reiten oder Tennis oder ich weiß es nicht. Bergsteigen, keine Ahnung. Aber jedenfalls normalerweise, wenn man an einer Sache interessiert ist, beschäftigt man sich auch mit einer Sache. Man will mehr wissen als eben nur an der Oberfläche. Deswegen ist auch die Mühe, die wir uns geben, die Bibel zu verstehen und die Randinformationen, die wir heute ja so einfach wie noch nie zuvor bekommen können, ist eben auch Ausdruck unserer Liebe zu Jesus. Ich möchte wirklich wissen, was er sagt. Nach der Meinung mancher hätte man das ja, ein Drittel der Bibel ist Prophetie, und nach der Meinung mancher hätte man das alles rauslassen können. Ja, aber was sagt man damit eigentlich? Damit sagt man eigentlich, Gott hat sich vertan, ich weiß besser. Gott hat sich vertan. Und weil sich Gott vertan hat, lese ich das erst gar nicht. Ja, also Sie merken schon, das wird ganz schräg. Also mühen wir uns ein Stück weit und wir helfen einander. Und ich habe schon mal gesagt, ich muss das immer wieder denken, wenn ich sehe, ich habe jetzt heute Nachmittag oder ja heute Vormittag noch ein bisschen einen alten Vortrag vom feinen Bruder gehört, und er hat da berichtet vom Gebetsschal und aus dem Talmud und so, und wie mühevoll das früher war, das zu finden und die Bücher entsprechend zu haben, da muss man vielleicht noch eine Universitätsbibliothek anschreiben und so, und heute klick, 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 ja, also es ist, nur müssen wir es auch nutzen, und das ist auch ein wunderbares Geschenk, denke ich, dass der Herr der Endzeitgeneration gibt, dass sie in einer Vielfalt die Bibel betrachten kann. Selbst der Laie kann heute in Grundtext einsteigen. Das ist gar nicht so schwierig. Ja, also schauen wir uns an den Gräuel der Verwüstung. Und die Kardinalfrage ist natürlich immer bei diesem Text, bezieht sie es aufs erste Jahrhundert und ist damit schon erfüllt? Oder steht es noch aus? Ist es die Endzeit im 21. Jahrhundert? Und man weiß auch beides. Und hier, glaube ich, ist es auch so. Wir haben im ersten Jahrhundert, wir werden gleich darüber sprechen, was der Gräuel der Verwüstung sein könnte oder war und sein wird. Wir haben im ersten Jahrhundert eine Vorerfüllung. Und wir haben jetzt zukünftig eine Voll- oder Enderfüllung. Das haben wir ja oft in der Bibel. Schauen Sie, als das Volk in Babylon war, da wurde ihm prophezeit, Jeremia, 70 Jahre sind über dein Volk verhängt und so weiter. Und dann gab es die Rückführung. Aber vieles, was im Zusammenhang mit der Rückführung prophezeit ist, geht über die Rückführung des Jahres 536 weit hinaus und blickt schon in die Zeiten der Rückführung, wenn der Messias kommt. Da haben wir auch wieder Vorerfüllung, Vollerfüllung. Vorerfüllung schon geschehen, Vollerfüllung steht noch aus und wird kommen. So ist hier auch. Aber jetzt müssen wir uns fragen, was ist der Gräuel der Verwüstung? Weiß nicht, was Sie sich darunter vorstellen. Wäre ja mal interessant, wenn wir vorher ein paar Zettel ausgefüllt hätten, was ist der Gräuel der Verwüstung? Was könnte das wohl sein? Natürlich, man muss bei so Stellen immer gucken, wo kommt es in der Bibel vor? Denn der Herr sagt ja selber, von dem ihr lest beim Propheten Daniel. Ja, haben Sie hoffentlich gelesen. Oder dann werden Sie es noch tun. Wenn Sie merken, wie Jesus in seiner Bibel zu Hause war. Und die Apostel. Wissen Sie, was die jüdischen Kinder im ersten Jahrhundert gespielt haben? Also die haben natürlich alles Mögliche gespielt, aber was die auch gespielt haben? So eine Art Bibelmemory. Und deswegen konnten viele fromme Juden zu der Zeit ganze Passagen der Bibel auswendig. Klar, die waren auch noch nicht so voll mit den ganzen Spielen und dem ganzen Müll, der uns hier jeden Tag erreicht. Aber das ist doch erstaunlich. Und das, was hier Jesus meint, wird bei Daniel mehrfach geschildert. Ich lese Ihnen mal eine Stelle, Daniel 9, 27. Er, ich interpretiere das gleich, der Antichrist wird einen Vertrag mit den vielen, mit den jüdischen Führern schließen für eine Jahrwoche, die 70. Jahrwoche. Und zur Hälfte der Vertragslaufzeit, dauert also 7 Jahre, zur Hälfte der Vertragslaufzeit wird er das Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen, und wegen der Beschirmung der Gräuel oder dem Gräuel der Verwüstung wird ein Verwüster kommen. Da haben wir also eine Prophetie. Da gibt es einen Vertrag und der wird gebrochen. Und damit hängt der Gräuel der Verwüstung zusammen. Ja, dann lesen wir noch 11,31. Da wird von Streitkräften gesprochen und wieder taucht das Heiligtum auf. 11,31, Streitkräfte werden das Heiligtum, die Feste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Dann die letzte Stelle, 12,11, alles Buch Daniel. Ist interessant, dass Jesus davon ausgeht, dass die Jünger Daniel kannten, dass sie selbstverständlich lesen konnten. Das war vor 2000 Jahren weltweit nicht selbstverständlich. Da war es eher so, wie ich es im Niger erlebt habe. Ich kann mich noch erinnern, wie ich schwungvoll versucht habe zu predigen, bis mir dann ein Bruder irgendwann mal steckte, dass das viel zu schwierig für die Leute ist. Dabei habe ich mir schon Mühe gegeben, sehr einfach zu reden. Und nachher sagt er, weißt du, 70% der Männer sind Analphabeten und 90% der Frauen. Das heißt, die haben noch nie eine Bibel gelesen. Die kennen nur, was der Pastor ihnen sagt. Da kann man nicht so viel voraussetzen. Aber im Judentum war es anders. Also vor 2000 Jahren war es vielleicht weltweit so ähnlich, ja. Aber im Judentum war es anders. Da wurde schon im Alter von 3-4 Jahren meistens an den Heiligen Schriften das Lesen gelernt. Und sie kannten den Daniel und sie konnten lesen und sie haben ihn gelesen. Wenn wir mal auf uns übertragen, wir haben Daniel, wir können lesen. Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen kann, und wir lesen auch. Wissen Sie, das Beste, was Sie machen können, ist in Ihrer Bibel jeden Tag zu lesen. Ach, ich bin auch so interessiert an der Welt, Weltwirtschaft und Nachrichten und so. Aber wissen Sie, es geht alles so schnell ein Rad weiter. Es geht alles so schnell ein Rad weiter. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das ist ein Schatz, den wir da haben. Und jetzt haben wir gesehen, dass in diesen Stellen, habe ich jetzt 12, 11 gelesen, dann mache ich es noch, und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Also ich will es kurz machen. Sie merken, das hat immer mit Tempel und Opfer zu tun und mit Aufhören des Opfers. Das ist interessant. Also dieses, der Herr sagt, wenn er das seht, Alarmstufe rot. Beine unter die Arme genommen, nicht mal mehr vom Flachdach runtergestiegen, nicht mehr vom Feld zurück, lauft, flieht. Also muss dieses Zeichen doch irgendwo mit der Entweihung des Tempels und einem Aufhören der Opfer oder einem Opferverbot zu tun haben. Und damit haben wir schon eine erstaunliche Feststellung, die wir gerade mal in unseren Unterspeicher legen wollen. Das bedeutet ja auch bei der Vollerfüllung in der letzten Zeit, es muss noch einen Tempel geben. Wenn wir den Gräuel der Verödung, der Verwüstung richtig verstehen, hängt es mit Opfer, Aufhören des Opfers, Verbot des Opfers im Tempel zusammen. Wir müssen mal kurz in die Geschichte blicken, denn Daniel 11 vor allem hat ja eine so genaue Geschichtsprophetie. Wissen Sie, was die historisch-kritische Theologie dann gesagt hat? Weil das so, die sagt, das gibt's gar nicht. Sowas gibt's gar nicht in der Bibel. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Stimmt es? Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Ist ja immer lustig, was am Jahreswechsel und zu Jahresbeginn so einzelne Quacksalber wie Horoskop-Leute und so voraussagen. Und Sie müssen sich da mal ein bisschen angucken, was draus geworden ist. Kann es ja bieten, ne? Also ganz will ich sagen, niemand kann die Zukunft vorhersagen. Aber es gibt einen, der sagt über das Zukünftige, fraget mich. Und Gott verbindet seine Ehre und sein Gottsein damit, dass er Zukunft weissagen, prophezeien kann. Und das kann er. Wir haben ja schon von den 3268 Prophezeiungen gesprochen und vielleicht haben sie heute Nacht ein Schlafproblem und finden die 3269. Dann müsst ihr natürlich wissen, was der gute Bruder Gitt vorher schon alles gefunden hat. Ja. Also wir müssen gucken. Die haben gesagt, ja, das Daniel 11, das der ganze Krieg da zwischen den Ptolemäern und Seleukiden und das Diadochenreich nach Alexander dem Großen, das ist so exakt geschildert, das kann nur nachher geschrieben worden sein. Deswegen verorten die das Buch Daniel genau in die Zeit, in die Makkabäerzeit. Aber es ist eben geschrieben worden im 6. vorchristlichen Jahrhundert und damit fast 400 Jahre oder über 400 Jahre vorher. Exakt vorhergesagt. Und da haben wir jetzt, es wird eine Vorvorerfüllung sozusagen, des Gräuel der Verwüstung. Oh, sagen Sie, jetzt komme ich aber ganz durcheinander, wie viele Ebenen gibt es jetzt? Also eine Vorvorerfüllung, etwas, was geschichtlich geschehen ist im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, etwas, was im ersten Jahrhundert geschehen ist und etwas, was noch geschehen wird. Schauen wir uns die Vorvorerfüllung an, unter Antiochus dem vierten Epiphanes. Sein Name ist schon Programm, man hat eine Münze gefunden, da heißt, ich übersetze es Ihnen gleich, Antiochus der erschienene Gott, Antiochus Epiphanes. Gott steht nicht da, aber dass er hat sich selber vergöttert. Und er hat große Expansionsgelüste gehabt von Syrien aus, wollte auch Ägypten erobern. Und da gibt es ja die bekannte Geschichte, dass Rom, die aufkommende Macht, zweites vorchristliches Jahrhundert, damals schon so mächtig war, hat sie mit den Römern eigentlich gut gestellt. Ich glaube, der Senator ist Scipio, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und er hat ihn dann in Ägypten abgefangen mit seinen Heeren. Und die Geschichte haben Sie bestimmt schon gehört, aber ob Sie wissen, wohin die gehört. Und er hat gesagt, also Antiochus hier, Rom duldet nicht weiter, dass du vorrückst. Das Interessengebiet Roms, du lässt Ägypten in Ruhe. Bist du damit einverstanden? Und da fragt der König, der sich selber als göttlich sagt, bis wann brauchst du Antwort? Und Scipio soll, Überlieferung nach, im Sand einen Kreis um den König gezogen haben und gesagt, wenn du diesen Kreis verlässt, brauche ich deine Antwort. Rom war schon so mächtig, dass sich der König gebeugt hat. Und die Annalen berichten, dass er sehr wütend war und zu seinem Machtbereich gehörte auch Judäa. Und er hat in Jerusalem dann seinen Zorn ausgelassen. Er hat eine Polis gegründet, eine griechische Stadt. Er hat den Opferdienst verboten. Er hat ein Zeusbild in den Tempel gebracht. Können Sie sich das vorstellen, was das für die frommen Juden? Ein Zeusbild, und hat auf den Brandopferaltar eine kleine vergoldete Platte legen lassen und da wurden Schweine geopfert. Er hat den Besitz der Torarollen verboten, der Beschneidung verboten und grausame Strafen. Also wer Torarollen besitzt und auf heißen Pfannen gegrillt und so weiter, ich erspare Ihnen da Details. Und das führte zum Makkabäeraufstand. Und das genau 3,5 Jahre etwa hat das gedauert, genau wie da vorhergesagt ist, eben im Buch Daniel, 2300 Abendmorgen heißt da, das sind immer die Abend- und Morgenopfer, das sind genau 1150 Tage. Genau 1150 Tage hört in der Zeit das beständige Opfer auf, war der Gräuel der Verwüstung. Und auf das nimmt Jesus Bezug und das führte zum Makkabäeraufstand und dann auch zum Chanukka-Wunder. Haben Sie vielleicht schon mal gewundert, es gibt ja nicht nur den siebenarmigen Leuchter, sondern da gibt es einen auch mit 8 und 9 Lichtchen. Man geht zurück auch auf dieses Ereignis des Jahres 164, als man dann eben den Tempel wieder gereinigt hat. Und dann fand man das heilige Öl für den Leuchter, das nur für den Tempelgebrauch gemacht werden darf. Und dieses heilige Öl für den Leuchter, das reichte gerade noch für einen Tag und es dauerte 8 Tage, bis man das heilige Öl für den Leuchter wieder hergestellt hat. Und sie haben dieses Öl angezündet und das Wunder geschah, es brannte, obwohl es eigentlich die Menge nur für einen Tag war, es brannte 8 Tage und dann konnten sie ja mit neu hergestelltem Öl nachfüllen. Also wenn Sie einen Chanukka-Leuchter sehen, das ist der Hintergrund, das Wunder, Makkabäeraufstand. Das ist also der Gräuel der Verödung. Und jetzt sagt Jesus, wir müssen uns ja vorstellen, er lebte etwa um die Zeit um 30 herum, war dieses geschehen, 30, 32, vielleicht auch 29, vielleicht auch 33. Und jetzt sagt er, wenn ihr stehen seht den Gräuel der Verwüstung, von dem ihr lest beim Propheten Daniel. Damit sagt er, das, was unter Antiochus Epiphanes dem Vierten, Antiochus dem Vierten, der Epiphanes geschehen ist, das war noch nicht die Erfüllung. Das kommt noch. Es kommt sogar noch zweimal. Und das kommt eben in der Zeit nach Jesus, und zwar in der Zeit der Tempelzerstörung im Jahr 66 bis 70, war ja der jüdisch-römische Krieg und da wurde 70 der Tempel zerstört. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Und da merken Sie auch schon bei dieser Vorerfüllungsebene, wir müssen ja dann auf unsere Zeit noch zu sprechen kommen, bei dieser Vorerfüllungsebene, da fehlen noch Dinge. Das ist oft so, dass in der Vorerfüllungsebene die Dinge nicht vollständig sind oder nicht in dem Maß erfüllt sind, wie sie dann nachher bei der End- und Vollerfüllung der Fall ist. Also der jüdisch-römische Krieg, Judäa war ja römische Provinz, eigentlich so genau genommen nur Teilprovinz, dem Legaten von Syrien noch mit unterstellt. Und die Juden galten als aufsässig und schwierig zu regieren. Also wer in Judäa sich bewährt hatte, der war schon gut. Das Volk Gottes galt als schwer regierbar. Manchmal denke ich, das ist nicht nur so im Alten Testament gewesen. Wir Christen sind schon so ein spezieller Laden. Ne? Vor ein paar Tagen habe ich eine Mail gekriegt, da sagt einer, oder eine, ist ja auch völlig wurscht, sie wäre auch ein ganz spezielles Schäflein in der Gemeinde Gottes. Und naja, war wirklich ganz, ganz schwierige Verhältnisse und so. Und ich habe zurückgeschrieben, ich bin auch so ein schwieriges Schäflein. Aber das ist so die Eigenart unseres Herrn, dass er mit so schwierigen Kameraden wie dir und mir anfängt. Wo die anderen sagen, aussortieren, sagt Gott, einsortieren. Das ist doch schön. Das ist schon beim jüdischen Volk so, das ist ja auch keine Vorzeigetruppe. Hey Mann, die kannst du doch manchmal in den Mond schießen, oder? Lesen Sie doch mal das Alte, die kannst du in den Mond schießen. Da hätte doch Gott sich was anderes aussuchen können. Und gucken Sie doch mal Gemeinde an, das ist doch zum Piepen. Ach was, ist nicht nur zum Piepen, das ist manchmal zum Heulen. Und es sind nicht immer nur die anderen, das sind wir sind so. Und die Treue Gottes, und das ist für mich das große Zeugnis der Botschaft der Bibel auch, die Treue Gottes bleibt über seinem Volk und über seiner Gemeinde, obwohl es tausend Gründe gäbe, dieses Volk zu lassen. Ja, und die haben also fast geistlicherweise 66 bis 70 den Vogel abgeschossen. Sie haben sich dann empört gegen die Römer, hatten Anfangserfolge. Und dann hat Nero im Jahr 66 60.000 Mann geschickt unter Vespasian und seinem 26-jährigen Sohn Titus. Und die haben 67 den Aufstand in Galiläa, Transjordan und Küstenstreifen beendet. Und das Kernland Judäa war damit von drei Seiten umstellt. Und dann kam aber das Selbstmord Neros 68, vier Kaiserjahre. Vespasian wird von den Truppen des Ostens als Kaiser eilt nach Rom und wird tatsächlich Kaiser. Am Ende des vier Kaiserjahres ist Vespasian der erste Kaiser der flavischen Dynastie. Und wer bleibt in Judäa? Titus. Und können Sie sich noch erinnern? Teil 2 oder 3. Dieser kleine historische, ja weltgeschichtliche Moment öffnet der Gemeinde, die mit eingeschlossen war in Jerusalem, für ganz, ganz kurze Zeit die Tür, dass sie aus Jerusalem herausfliehen können. Denn alle anderen sind in die Stadt geflohen, haben gesagt, Gott wird nie seine heilige Stadt, seinen Tempel preisgeben. Die Zeloten, die Eifra, die Frommen, alle sind sie in die Stadt geflohen. Und die Gemeinde ist geflohen, weil sie Bibel gelesen hat, Matthäus 24. Raus, flieht. Aber es ging nicht. Die Truppen haben die Stadt schon umschlossen, aber diesen kurzen Moment, wo in Rom die Wogen hochgingen, da war die Umklammerung nochmal weg und die Gemeinde ist ins Ostjordanland nach Pella geflohen und später zurückgekehrt. Auf den Zionsberg. Freue ich mich, wenn ich wieder in Jerusalem bin. Zionsberg, das ist so die Heimat der Urgemeinde. Abendmahlsaal und da hat man auch eine Synagoge gefunden, die aus dem ersten Jahrhundert stammt. Und die Synagogen sind normal Richtung Tempel gerichtet. Das ist in Jerusalem ja sehr einfach, wo der Tempelberg ist. Aber wissen Sie, diese Synagoge ist gerichtet nach Golgatha. Und da gehen Forscher davon aus, das war eine judenchristliche Synagoge. Ja, also, und dann wird wieder geschlossen. Und jetzt, was ist eine Möglichkeit? Ich muss ein bisschen Dampf machen. Wir müssen ja noch 20 Jahrhunderte durchschreiten, aber dann machen wir nachher einfach einen Riesensatz. Was ist jetzt der Gräuel der Verödung gewesen? Also, die einen sagen, es war, wie die Aufständischen miteinander umgegangen sind. Denn die waren in der Stadt und die waren sehr gut befestigt. Aber die haben so untereinander gestritten. Ja? Also da gab es Gemäßigte, unter ihnen die ganze hohe Priesterschaft und die Priester haben gesagt, wir müssen mit den Römern wieder Frieden machen. Und dann gab es die Eifer, die haben gesagt, nein, das Gottesreich bricht heran. Wir kämpfen die Streite Gottes. Thomas Münzer, 1500 Jahre später. Wir kämpfen die Streite Gottes. Und das sind Feinde Gottes und wir sind sein Volk. Und das ging so gegeneinander, dass, also zum Beispiel, die haben einander eingesperrt, die haben einander gefoltert, die haben einander umgebracht. Am Schluss haben die Hardliner, haben die ganze Priesterschaft, also die hohe Priesterschaft, gab immer mehrere, haben sie alle umgebracht. Und manche sagen, das war der Gräuel. Also jetzt in dieser Vorerfüllungsebene. Andere sagen, nein, es war dann bei der Erstürmung der Stadt durch Titus und seine Truppen, und obwohl Titus, Flavius Josephus wurde ja in Galiläa gefangen genommen, er war ja jüdischer Heerführer und hat dann das flavische Königshaus begleitet, ging dann mit nach Rom, hat seinen jüdischen Krieg geschrieben und die anderen Geschichtsbücher, die wir noch haben. Und er wurde übrigens verschont. Wissen Sie warum? Weil er gesagt hat vor Vespasian im Jahr 67, du wirst Kaiser werden. Und da haben sie ihn verschont. Und als es nachher eingetreten ist, da war der... der war ein enger Freund, der wurde auch dann vermögend und ging mit nach Rom. Und er hat Titus beschworen, den Tempel zu schonen. Und Titus wollte das auch, aber angeblich eine unbeabsichtigt geworfene Fackel entzündete den Tempel und alles verbrannte. Wie auch immer, das war also die Vorerfüllung in der Zeit des ersten Jahrhunderts. Und im Judentum feiert man heute, also feiern ist das falsche Wort, trauert man heute an Tisch Beaf, der 9. des Monats Av, immer noch der Tempelzerstörung. Das ist ein Tag der Trauer in Israel. Und es ist interessant, dass Gott 586 vor Christus wurde ja der erste Tempel, der salomonische Tempel, zerstört. Fragen Sie mich mal, an welchem Tag? Tisch Beaf, am 9. des Monats Av. Und das ist ein Schicksalstag, der durch die jüdische Geschichte geht. Später, 135, wurde Betar, die letzte Hochburg Bar Kochbars, am 9. des Av gestürmt. 136 hat am 9. des Av Hadrian auf dem Tempelberg einen Götzentempel errichtet. Und über Golgatha hat er ein Bordell bauen lassen. Deswegen waren die Orte jahrhundertlang übrigens markiert. Man sagt 1096, Pogrome in Speyer und Worms, auch am 9. Av. 1492, 9. Av, Vertreibung aus Spanien. Und dann eben auch 1914 in der Neuzeit, Entschuldigung, 1941, ich habe mir da verschrieben, angeblich der erste Zug rollt nach Auschwitz am 9. Av. Also das ist die Vorfüllung, und es ist interessant, der Sanhedrin ging ja dann nach Javne und wurde nicht mehr vom Hohepriester, den gab es ja nicht mehr, geleitet, sondern von einem Patriarchen. Und es ist vorherrschende Meinung im Judentum, erst nach Errichtung eines dritten Tempels Bildung eines neuen Sanhedrins, des obersten 70-köpfigen Gremiums im Judentum. Haben Sie gelesen, dass ja jetzt erst der Salomo-Tempel wieder gebaut wurde? Haben Sie gelesen? Na, was lesen Sie eigentlich? Ja, da hat ein Millionär in Brasilien, wahrscheinlich von einer Pfingstgemeinde, da hat 1,1 Millionen Dollar, und die haben versucht, möglichst genau den salomonischen Tempel nachzubauen. Ja, und die Juden waren auch, und auch die Tradition des Judentums, aber ehrlich gesagt, das zählt nicht. Das ist nicht der dritte Tempel. Denn der dritte Tempel kann nicht irgendwo gebaut werden, sondern nur an dem Ort, den der Herr vorgesehen hat, wo er immer wieder sagt, dort will ich meinen Schem wohnen lassen. Und wenn Sie wissen, wo dieser Ort ist, dann wissen Sie, dass das mit großen Problemen verbunden ist. Das ist nämlich dort, wo heute der Felsendom steht. Es wird einen Weltkrieg geben. Ist alles bereit, die Steine, die Priestergewänder, die rote Kuh ist gezüchtet, aber es gibt einen Weltkrieg. Aber Gott wird es machen, er wird gebaut werden. Und das führt uns zum 21. Jahrhundert, zur antichristlichen Herrschaftszeit, zur Letztzeit. Und durch die ganze Zeit geht ein roter Faden des Antisemitismus. Schon bei den Juden bei den Römern waren die Juden verhasst. Die Christen nachher auch. Aber wie ein roter Faden, ich habe ihn mal, Tacitus, um die Römerzeit mal kurz zu charakterisieren, die Juden seien den Göttern verhasst und den übrigen Religionen entgegengesetzt. Gottfried von Bouillon, erster Kreuzzug, ich habe schon gesagt, bevor die überhaupt richtig losmarschiert sind, haben sie schon mal in den Judenvierteln gewütet. Pogrome, 1096, 97. Hören Sie mal, was Gottfried von Bouillon sagt, der nachher eben Jerusalem erobert hat. Ich will nicht anders meinen Weg ziehen, als dass ich das Blut unseres Erlösers an dem Blute Israels rächen und von jedem, der den Namen Jude trägt, weder Rest noch Flüchtling übrig lassen werde. Christliches Mittelalter. Und in der Neuzeit, das Hassblatt der Stürmer, Julius Streicher, die Juden sind schuld. Die historische Schuld des Weltjudentums am Ausbruch und an der Ausweitung dieses Krieges ist so hinreichend erwiesen, dass darüber keine Worte mehr zu verlieren sind. Die Juden wollten ihren Krieg und sie haben ihn nun. Julius Streicher, Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, gestorben mit Heil Hitler. Bevor der Boden sich öffnet und er am Galgen baumelte. Heil Hitler. Aber zum Glück, auch dank des Millenniumsplans der Vereinten Nationen, hat durch Bildung und fortschreitender Humanismus und Bekanntwerden der Menschenrechte der Antisemitismus immer mehr abgenommen in der Welt. Und heute ist er kaum noch zu finden. Leider, leider nimmt er zu. Ist ja mit Händen zu greifen. Jetzt hat gerade der Desmond Tutu, ich mag sonst kein schlechter Mann sein, weiß ich nicht, Apartheidsbewegung und so, also Anti-Apartheidsbewegung, hat EKD-Ratsvorsitzenden einen Brief geschrieben, hat gefordert, wegen der Besatzungspolitik, so nennt er die israelische Politik in diesen Gebieten, wegen der Besatzungspolitik soll israelische Produkte boykottiert werden. Das ist mit anderen Worten nichts anderes wie, kauft nicht bei Juden. Der Antisemitismus wird heute oft versteckt unter angeblich berechtigter Kritik an Israel. Also ist nicht auszurotten, weil der Urantisemit, der Erzantisemit, der Teufel selber ist. Und ihm geht's gar nicht um Israel, ihm geht's um seine Opposition gegen Gott. Wenn Gott die Eskimos erwählt hätte, dann hätte er sie aufs Korn genommen und dann hätte er sie im Visier. Aber es ist eben Israel. Und Gott will, der Teufel will Gott sozusagen an seinem Volk treffen. Und das wird am Ende eben massiv der Fall sein. Und dann wird es eine Drangsal Jakobs geben, eine Verfolgung, von der der Herr sagt, wenn jene Tage nicht verkürzt werden würden, würde kein Mensch überleben, kein Mensch gerettet werden. Das können wir uns gar nicht vorstellen nach der Shoah, nach dem Holocaust. Aber es war eben doch noch nicht das Letzte und das wird ganz am Ende sein, wenn der Antichrist seine Herrschaft haben wird. Inspiriert vom Teufel, hat einen teuflischen Hass auf das Volk Gottes. Und das heißt in Offenbarung 12 noch ausgerechnet. Und die anderen, die das Zeugnis Jesu haben, und das haben wir ja vor ein paar Jahren, als ich die Offenbarung komplett ausgelegt habe, festgestellt, es gibt, auch nachdem die Gemeinde weggenommen ist, immer noch Christen. Also solche, die dann auch zum Glauben kommen. Es gibt Märtyrer. Es wird bis zum Ende solche geben, die das Zeugnis Jesu haben. Aber denen geht es nicht gut auf Erden. Denen geht es nicht gut auf Erden. Aber eben Israel wird verfolgt. Und jetzt kommen wir zum Gräuel der Verödung. Weil der Herr sagt ja, nicht blinken 90 Mal pro Minute, sondern er sagt, wenn ihr stehen seht, den Gräuel der Verödung, von dem beim Propheten Daniel geschrieben steht, dann flieht. Und es wird ja ganz konkret werden. Und das ist, wenn der Antichrist in der Jahrwoche die Stadt, genau genommen an der Mitte der Jahrwoche, die Stadt Jerusalem erobern wird, nachdem er vorher einen Bund mit Israel gemacht hat, einen Vertrag. Das Nahostproblem ist gelöst, wahrscheinlich hilft er noch beim Bau des Tempels, stellt Gelder und Mittel zur Verfügung, ermöglicht das. Manche haben auch schon überlegt, gibt es so eine Art internationalen Bereich, da steht also der Tempel, da steht eine Moschee und da steht eine Kirche. Und so hätten wir das, was Küng fordert in seinem Weltethos. Der Frieden geht über den Frieden der Weltreligion, insbesondere der drei monotheistischen, abrahamitischen Weltreligion. Und solche Programme gibt es ja. Oder gibt es vorher eine große Auseinandersetzung? Und wir spüren ja, wie die islamische Welt heute wie noch nie zuvor in Bewegung ist und wie das den Westen mit seinen Werten, allerdings auch mit seiner Dekadenz herausfordert. So ganz am Ende gibt es einen dritten Tempel. Und wenn der Antichrist die Stadt erobert, dann geschieht ein Wahnsinn. Diese so aufgeklärte und areligiöse Zeit, also angeblich im Westen, jüdisch-christliches Abendland, wissenschaftsgläubig und vom Machbarkeitswahn befallen, wird wieder ganz religiös werden und betet am Schluss einen Menschen als Gott an, wie damals, da Cäsar vergöttert wurde oder Antiochus Epiphanes. Und das ist der Antichrist. Der falsche Prophet macht ihm ein Bild und nur ganz, ganz wenige werden ihn anbeten. Naja, lesen Sie mal Offenbarung 13, und die Welt wird ihn anbeten. Das wird genial sein. Und er setzt sich in den Tempel, so steht es 2. Thessalonicher 2, Vers 4, und erklärt, er sei von Gott gesandt und er sei selber göttlichen Ursprungs. Und das ist das Zeichen für die, die dann die Bibel lesen, die dann die Reden Jesu ernst nehmen, dann flieht hinaus aus der Stadt, denn jetzt kommt die Katastrophe. Und wir wollen diesen Punkt abschließen, denn dann geschieht ja das eigentliche Wunder. Jesus schenkt ihnen ja reinen Wein ein. Er sagt nicht, oh, hör doch mal her, es wird alles easy going sein, es wird alles locker flockig sein. Hier, Schlimmste, was euch passiert, ist mal, dass ihr statt 5 Wochen Urlaub nur 4 Wochen habt, aber ansonsten geht's locker. Sondern er schenkt reinen Wein und sagt, hier, diese Erdenzeit ist kein Zuckerschlecken. Und Paulus sagt, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen müssen. Das wird heute gar nicht mehr gesagt. Entschuldigung, wenn ich es mal sage, vielfach gibt es nur noch eine Halleluja- und Hurra-Botschaft. Ich meine, da muss man auch sagen, wie schön die Freude am Evangelium und wie herrlich und die Hoffnung und so. Aber man muss auch sagen, Leute, es wird auch ganz schön unten durchgehen. Und das ist ja für viele jetzt schon der Fall, da braucht es gar keine Verfolgung oder sonst irgendwie was. Es reicht, du kannst ja auch persönlich schon ganz unten durch müssen. Aber das gehört halt auch dazu, dass man da klar und deutlich ist und nicht falsche Versprechungen. Und Jesus sagt, also es wird nochmal ganz heftig werden für die Leute, die dann zu mir halten, zu Gott halten. Aber dann geschieht das größte Wunder. Er führt sie in die Wüste hinaus und dort, sagt Hosea, spricht er ihnen zum Herzen und dort kehren sie um. Und wir sagen, mein Mann, und du wirst mich erkennen, den du durchstochen hast. Und du wirst nach Psalm 118 sagen, gepriesen seist du, der da kommt im Namen des Herrn. Sie werden Jesus erkennen. Und dann kommt der Herr und das Reich Gottes beginnt. Und Israel ist erlöst. Und ein Volk wird geboren. In einer Stunde. Kann das sein? Das Modell ist Saul von Tarsus. Gerade noch gegen die Jesusleute, Mord und Drohen schnaubend, da erschien ihm der Herr vor den Toren von Damaskus und da war der Mann ein anderer. Da war der Mann ein anderer. Das ist das Modell für die Bekehrung Israels. Jetzt wollen wir die letzten 5 Minuten, brauchen jetzt nicht die Stoppuhr starten, können auch 6 sein, noch einmal fragen. Also das ist die prophetische Linie, darum geht's. Es geht hinein in eine schwere Zeit für Israel. Bis dahin allerdings sehe ich eher ein prosperierendes, an Einfluss gewinnendes Israel. Aber dann geht's nochmal richtig unten durch. Wenn Sie eigentlich denken, wir haben es geschafft. Friede und Sicherheit. Peace in our days. Chamberlain kam ja so heim von Hitler, 37. Peace in our days. Friede in unseren Tagen. Und Hitler plante schon den Weltkrieg. Und sowas gibt es im jüdischen Volk auch. Peace now war eine Bewegung. Ja? Aber die Welt wird sie nicht in Frieden lassen. Die Welt wird sie nicht in Frieden lassen. Und es kommt zu dieser endzeitlichen Katastrophe, die allerdings nur ganz kurz ist. Und dann erbarmt sich der Herr. Sie rufen nach ihm und er kommt und wird sie retten und wird sein Reich aufrichten. Das ist also das Zukünftige, von dem der Herr hier spricht. Damit haben wir geklärt, was der Gräuel der Verwüstung in der Endzeit ist. Aber jetzt müssen wir uns ja fragen, neben dem, dass wir wach werden sollen und merken, Mensch, also die ganzen Endzeitkennzeichen, die wir ja auch das letzte Mal behandelt haben mit Beispielen, die schon erfüllt sind oder dabei sind, sich zu erfüllen, die müssen uns doch wachrütteln. Und die müssen unser Leben doch neu ausrichten. Gerade heute Nachmittag habe ich mich gefragt, Mensch, also das brauchst du doch jetzt gar nicht mehr. Das brauchst du doch gar nicht mehr. Wer weiß, wie lang? Wie lang können bei mir noch 20, 30 Jahre sein? Aber was ist das schon? Es geht alles so schnell vorbei. Ich komme mir vor, wie gestern 20 gewesen. Jetzt bin ich 50. Und habe mal gehört, die letzten 30 Jahre gehen noch schneller. Ja, vielleicht werde ich gar keine 80. Geht alles so schnell. Und was bleibt? Und was bleibt von unserem Leben? Was bleibt von unserem Dienst? Geht Jesus entgegen. Der Herr kommt bald wieder und wir müssen uns auch fragen, ob es vielleicht in unserem Leben Gräuel gibt im Tempel der Gemeinde und im Tempel des Christseins, die hinaus müssen. Also jetzt im übertragenen Sinn, wo wir auch der raffinierten Verführung erlegen sind. Es ist erstaunlich, in der Bibel gibt es eine ganze Reihe neutestamentlicher Stellen, die sagen, hau ab. Nein, sie sagen es anders. Ich wollte sie nur ein bisschen wach kriegen. Flieht! Man kann ein ganzer Mann sein, indem man die Beine unter den Arm nimmt. Sagt man so? Also indem man... Josef bei der Frau des Potiphar, die wollte ihn ja ins Bett kriegen. Da hat er nicht ein Traktat vorgezogen und hat gesagt, jetzt führen wir mal ein evangelistisches Gespräch. Und weißt du überhaupt, wie das mit dir enden wird, wenn du so weitermachst? Ich meine, man muss zu ihrer Ehrenrettung vielleicht sagen, dass ihr Mann Eunuch war und das mehr oder weniger geduldet hat. Aber das ist eine andere Sache. Aber Josef, das geht nicht. Ich bin ein treuer Knecht des Herrn, das geht nicht. Und das Beste, was er machen konnte, war sogar das Gewand zurücklassen. Flieht. Und im Neuen Testament heißt es, flieht der Porneia, der sexuellen Unreinheit. Jede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe, sagt Paulus, 1. Korinther 16, 6, Vers 18. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Oder in 1. Korinther 10, darum, meine Geliebten, fliehet den Götzendienst. Es gibt Dinge, da bist du ein ganzer Mann, wenn du fliehst. Götzendienst, ja Götzendienst, ich habe weder einen Buddha noch einen Baal bei mir im Garten, schon gar nicht Astarte und die ganzen Dinger da. Aber wissen Sie, Martin Luther hat gesagt, Götzendienst ist all das, wo wir unser Herz dran hängen und unser Vertrauen draufsetzen. Oh, da wird's aber jetzt interessant. Auf was vertraue ich eigentlich? Auf mein Bankkonto, auf meine Cleverness, auf meine Beziehung, auf mein Ansehen, auf meine Redegabe? Ich kann ja auf so viele Dinge vertrauen, wenn ich an die Zukunft denke. Ist ein Götze. Woran du dein Herz hängst, was ist dir wichtiger? Flieht. Ein weiteres Fliehen, 1. Timotheus 6. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Silberliebe, die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Es gibt Dinge, da muss man weglaufen. Porneia, Götzendienst, Geldliebe. Es ist eine komische Macht. Dieser Tage hatte ich ein paar Scheine mehr in der Hand. Also nicht, was Sie denken, gell? Also ein paar hundert halt. Und ich gucke so an, denke, es ist irgendwie ein gutes Gefühl auch, ja? Sieh, das gehörte mir auch noch. War ein tolles Gefühl. Und dann spürte ich, also ich will jetzt ja nicht, aber irgendwo geht eine Macht aus von diesen. Verstehen Sie? Ja, ich hab's ja immer noch, liegt treu auf der Bank, das ist klar. Aber man spürt, die da reich werden wollen, es geht ums Mehr haben wollen, den Rachen nicht vollkriegen, den Lebenssinn darin zu sehen, möglichst viel zu raffen. Geldgier. Noch ein vorletztes Fliehen der jugendlichen Begierde, aber fliehe, sagt Paulus an Timotheus. Hier geht es natürlich nach Fritz Grünzweig wieder um die sexuelle Zuchtlosigkeit. Fritz Grünzweig sagt, in Städten wie Ephesus und Korinth war die Luft weitgehend wie geschwängert von einem Geist der sexuellen Zuchtlosigkeit. Ha! Die müssten mal heute gucken. Das ist ja mitten im Wohnzimmer durch den Fernseher, in der Werbung, im Internet, überall. Sie und ich sage es Ihnen, wenn ich nach Berlin komme oder Hamburg, ich spüre das förmlich. Ich spüre das förmlich. Hier ist ein anderer, oder jedenfalls mehr ein anderer Geist als bei uns. San Francisco, sie spüren das. Wollen die Menschen nicht verachten, aber wir wollen uns reinhalten. Flieht. Flieht, ihr Narren. Lauft weg, das ist das Beste. Kein Disput, keine Diskussion. Aber dann sagt Fritz Grünzweig, es gibt auch Begierden der Juden wie den Stolz, das Auftrumpfen gegen den anderen, die Selbstgerechtigkeit, die Selbstherrlichkeit, die Eigenmacht, die Ehrsucht, die Eigenliebe, die Lust am Streit mit schlagfertiger Rede. Fliehe! Die Griechen haben das gern gemacht. Ich habe das früher auch gern gemacht. Habe ich Ihnen schon mal erzählt? Wir sind früher in die Cafés gegangen, einfach nur zum Diskutieren, einfach nur so. Und dann an den Tisch gesetzt und gesagt, ja, du wählst das Thema und die Position, ich bin dagegen. Einfach nur so zum Fetzen. Immer war nicht schlecht, das mit 19, 20, ja. Aber diese Streitlust und diese Lust am Wortgefecht, da muss man als Gläubiger und als Lehrer sowieso aufpassen. Er hat zu mir richtig gesprochen, wo ich das gelesen habe. Dachte ich, Freund, sei vorsichtig. Also, geht aus, heißt es in Offenbarung 18. Der Ruf ist mit der ganzen Endzeitrede: Wach auf, erkenn die Zeichen der Zeit und fahr geistlich einen klaren Kurs. Das ist das Beste. Mein Kind, das ist das Beste, was du tun kannst. Was willst du mit all dem anderen? Das Beste für dich und die, die dir Gott gegeben hat. Sie wollen ein Segen für ihre Enkel sein, für ihre Familie, für ihre vielleicht ungläubige Frau. Dienen Sie dem Herrn. Gehorchen Sie. Machen Sie ganze Sache mit Jesus. Nehmen Sie Jesus überall mit hin. Bekennen Sie ihn. Gehorchen Sie ihm. Und dann klären sich die Verhältnisse auch. Und wo ungute Beziehungen sind, werden feststellen, wenn Sie von Jesus reden, dann klärt sich so viel. Da werden Leute sich von Ihnen trennen und andere werden Sie suchen. Und es ist gut so. Und dazu möge Sie Gott segnen. Amen. Herr Jesus, und wir danken dir, dass du uns reinen Wein einschenkst, dass es schwierige Zeitverhältnisse sind und werden, aber dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken müssen, sondern dass du uns gerade in dieser Zeit auch zubereiten und geistlich wachsen lassen willst, gerade auch in diesen Verhältnissen, dass wir auch in diesen Verhältnissen ein Zeugnis für dich sein dürfen, einer dem Untergang entgegengehenden Welt, dass wir aber auch deutlich deinen Ruf hören: Verlier dich nicht in den Dingen, die doch vergehen. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder durch dein Wort Licht und Orientierung gibst, uns neu ausrichtest, dass wir den Fokus in unserem Leben in richtiger Weise setzen und uns auf das konzentrieren, was taugt und was bleibt. Und so wollen wir dich ehren und loben und dir danken, dass du so ein treuer und wunderbarer Herr bist. Amen.